Hallo und herzlich willkommen zu Schütte Show. Antisemitismus, meine Damen und Herren, ein Thema, das ihr euch gewünscht habt auf meinem Instagram-Kanal, wo ich jeden Freitag eine Fragerunde mache und da ist dann halt dieses Thema bei rausgekommen. Also widmen wir uns diesem Thema. Antisemitismus, was ist das? Wo kommt der her und wo hat der seine Wurzeln? Das alles kannst du wie alle anderen Dinge auch einteilen in Antike, Mittelalter, Neuzeit und Moderne. Und so hangeln wir uns dann auch lang. Also erst Antike, dann nochmal Spätantike, dann Mittelalter und dann Neuzeit. Da alle meine Kanäle, sei es jetzt auf Instagram, TikTok oder hier auf YouTube, langsam aber sicher größer werden, muss ich doch tatsächlich aufpassen, dass ich nicht zu viele Flüchtigkeitsfehler mache. Oder ihr sammelt dann einfach diese ganzen Flüchtigkeitsfehler, weist mich in den Kommentaren darauf hin. So lerne ich auch was und vielleicht mache ich irgendwann ein Gewinnspiel draus. Gleichzeitig werde ich ja auch immer wieder gefragt, naja Mensch, woher weißt du denn das alles so? Ich habe noch ein anderes Interesse und das sind halt Comics bzw. Karikaturen. Und wenn du einen leichten Zugang zu irgendwelchen Mythen oder zu irgendwelchen Bildern in der Geschichte haben möchtest, dann sind Karikaturen, egal ob jetzt aus dem 20. Jahrhundert, den 60er, 70er Jahren vielleicht, oder aus dem 18. Jahrhundert oder dem 19. Jahrhundert, das ist ein unglaublich easy peasy, lemon squeezy Einstieg in bestimmte Themen und dann kannst du dich da eigentlich langsam aber sicher durcharbeiten. So, bevor wir jetzt dem Verlauf des Antisemitismus in der deutschen Geschichte im Allgemeinen, also wir konzentrieren uns hier ganz klar eher so auf die deutsche Geschichte und nicht auf Frankreich oder England, also bevor wir jetzt uns dem Verlauf des Antisemitismus in der Geschichte widmen, haben wir erstmal nochmal das Wesen des Antisemitismus zu klären. Damit haben wir auch zu klären, was ist eigentlich Religion. Ich sage hier auch ganz klar nochmal als Warnung oder beziehungsweise als Hinweis, ich bin übrigens Ostdeutscher, wir sind das atheistischste Pack auf diesem Planeten, nicht genug davon. Ich bin auch Ostberliner, also wir haben hier ganz viele Leute mit ganz vielen Religionen rumzulaufen und das prallt alles ein Stück weit an mir ab. Also widmen wir uns dem Antisemitismus und der Religion auf diesem Kanal generell tendenziell absolut aus einer atheistischen Ecke, nur damit das klar ist. So, und jetzt klären wir einfach mal, was ist denn eigentlich Religion? Erst recht so auch im Mittelalter und auch in der Antike und auch in der Vorantike und auch in der Zeit davor. Religion ist die Rechtsgrundlage in dieser Zeit. Die Bibel ist dann im Prinzip auch das Rechtsbuch und auch in den Kulturen davor war ganz einfach die Religion das rechtliche System, in dem die Leute damals agiert haben. Das ist insofern wichtig, dass Personen, die vielleicht einen anderen Glauben, also ein anderes Rechtssystem verfolgen oder gar keinen Glauben, also gar kein Rechtssystem haben, die wurden schon immer entweder scheel angeguckt oder verfolgt oder versklavt. Nicht nur heute, sondern auch gestern, vorgestern, Mittelalter, Antike, Vorantike, also auch im alten Ägypten, im alten Rom und so weiter und so fort. Ein sehr schönes Beispiel und auch ein sehr schöner Einstand zu diesem Thema ist dann ganz klar auch der Echnaton, der knapp 1330 vor Christus gestorben ist. Das war halt ein altägyptischer Pharao und der hatte die geniale Idee, ich werfe jetzt das ganze religiöse System im alten Ägypten um und setze da meinen eigenen einzelnen Gott oben drauf und damit hat der Typ sich massiv unbeliebt bei der Priestergilde gemacht und dann ist der Echnaton auch die Treppe runtergefallen und sein Sohn Tutanchamun wurde auf den Thron gehoben. Das ist auch deswegen interessant, denn einer Theorie soll Echnaton inspiriert worden sein von einem Stamm der Midianiten. Und diese Midianiten sollen abstammen von einem Sohn von Abraham, also dem Gründer aller abrahamitischen Religionen überhaupt, sei es jetzt Judentum, Christentum oder Islam. Dann nochmal kurz zu der Entstehung des Judentums. Also das Judentum entsteht im Spannungsfeld zwischen den Hethitern, also heute Türkei, Ägypten, ist klar, und Mesopotamien, also so Irak und Mittelmeer. Und diese ganze Ecke ist immer Durchzugsgebiet. Du hast da bestimmte Nomadenstämme und die haben da die verschiedenen Götter. Einer dieser Götter ist der Jahwe. Der Jahwe ist ursprünglich ein Berggott und die Bibel bzw. die Tora ist nichts anderes als ein ultimativer Bossfight von diesem Jahwe gegen alle anderen Götter, die sich da ihm irgendwie in den Weg stellen, und dann ist er dann halt irgendwann der große Gott von allen. Der Jahwe hat auch ursprünglich nochmal eine Frau, und diese Frau ist auch irgendwie verwandelt mit der hethitischen Mythologie. Also so, das ist dieses ganze geografische Spannungsfeld, in dem das Judentum entsteht. Konservativen Schätzungen zufolge ist das Judentum Pi mal Daumen 3000 Jahre alt, aber wenn der Echnaton sich jetzt vor knapp 3300 Jahren schon von einem Nachfolgerstamm von Abraham hat inspirieren lassen, dann sind die Wurzeln älter. Es hat ja auch ganz klar gesagt zu werden, also das Judentum macht nicht irgendwann plopp und ist dann da. Das entwickelt sich Stück für Stück halt aus diesen kleinen einzelnen Göttern, die du da in der Ecke hast, genauso wie sich meinetwegen der Wotan oder der Odin halt auch Stück für Stück aus kleinen Göttern entwickelt. Dann hat hier für den weiteren Verlauf nochmal ganz klar gesagt zu werden, also so diese ganze Ecke, die ich jetzt hier Levante nenne und was auch ein offizieller Begriff für diese Ecke ist, weil diese Ecke hatte im Verlauf der Jahrhunderte, Jahrtausende unterschiedliche Namen, und hier nennen wir sie jetzt aus atheistischen Gründen Levante. Also diese Ecke zwischen Hethitern, Ägypten, Mesopotamien, Babylon, Römisches Reich, Seevölker, also Griechenland sehr wahrscheinlich, das ist immer Durchzugsgebiet. Das ist immer Durchzugsgebiet, und die Leute, die da irgendwie leben oder wohnen, die werden da immer irgendwie mitgenommen und jeder nimmt sich da einen Sklaven mit, und so verteilen sich die Leute da, wo das Judentum entsteht, halt auch auf die einzelnen größeren Reiche. Das ist insofern wichtig, denn die Leute, die da mitgenommen werden, also die Hebräer, die Juden, die halten an ihrem Glauben fest und nehmen nicht irgendwie den Glauben an, den die da vielleicht in Ägypten, in Rom, im Hethitischen Reich oder vielleicht bei den Griechen haben. Die bleiben einfach da bei ihrem Jahwe und halten diesen Gott fest, und so beginnt dann im Prinzip die Diaspora. Und dass sie an ihren Gott festhalten, ist nochmal wichtig auch für die weitere Entwicklung im Römischen Reich, denn das Römische Reich ist ein Militärstaat und die Juden ziehen für keinen anderen Gott in den Krieg, außer für ihren eigenen. Und dadurch, dass die halt sich dann halt durch diese ganze Sklaverei und die ganze Diaspora im Römischen Reich verteilen, dadurch werden die halt immer mehr, und gleichzeitig bildet sich so auch Stück für Stück eine Gegenbewegung gegen den Militärstaat des alten Roms, denn die Juden sind dadurch, dass sie nur für ihren eigenen Gott in den Krieg ziehen, die sind da eher pazifistisch ausgelegt, was ja auch immer wieder eine populäre Interpretation von einem gewissen Jesus Christus ist. Und dass sich dann das Judentum bzw. dann später das Christentum in diesen Zellen immer weiter verbreitet, also nur zur Erinnerung, also kurz zur Zeitenwende, also Pi mal Daumen zur Jesu Geburt hatten wir auch schon Juden in der Richtung Köln, dass sich das so weiter verbreitet, das ist auch ganz klar ein Wandel im Muster. Also damals hatte jeder so seinen eigenen Hain, seinen eigenen Berg, seinen eigenen Fluss, den er irgendwie angebetet hat. Es war eher normal, dass meinetwegen eine Stadt Athen die Athene hatte, dann hatte Sparta den Ares. Genauso hatten wir hier in Deutschland auch die unterschiedlichsten Götter, meinetwegen jetzt die Tampfernäher, die Baduhenna oder meinetwegen den Triglaf oder den Hackelberg oder die Frau Holle. Also so, das war eher das Normale, und dass da jetzt auf einmal an bestimmten Ecken derselbe Gott verehrt wurde, das ist eine Änderung im Religionsmuster. Das Judentum ist also ganz klar auch eine Gegenreligion zu dem Militärstaat von Rom, und es ist auch ganz klar eine Sklavenreligion. Es ist eine Religion der armen Leute. Das ist ja auch so dieser Mythos, der sich rund um Jesus Christus spinnt. Also so der reiche Römer geht da in seinen Tempel und verehrt da seinen Mars. Der einfache Sklave verehrt da seinen Jahwe in irgendeiner Höhle. So, und das Ganze gewinnt halt immer mehr an Land, wird immer größer, wird dann halt auch verfolgt, teilweise sehr blutig, und dann kommt im 4. Jahrhundert von 310 bis 380 die konstantinische Wende. Das Römische Reich unter Konstantin dem Großen dreht den Tisch im Prinzip um, nutzt die Aufspaltung des Judentums, also des Christentums, für sich und ernennt das Christentum zur Staatsreligion. Und diese Taktik ist auch nicht neu im Römischen Reich, denn schon Vorher wollte das Römische Reich eigentlich so die griechischen Religionen ausmerzen, aber dann unter der Vermittlung von Karthago hat Rom gesagt, okay, dann adaptieren wir halt ganz einfach diese griechischen Götter. Also Rom, das ist der interessante Aspekt an Rom. Rom erfindet eigentlich nichts selber. Es übernimmt Sachen von anderen. Also sei es jetzt meinetwegen den Bootsbau von Karthago oder meinetwegen die Römer von den Griechen. Und dann münzt es diese ganzen Sachen für sich selber um. Und diese Taktik kommt dann im Prinzip auch zum Zug bei dieser konstantinischen Wende, wo Konstantin der Große sagt, gut, dann habe ich jetzt als Kaiser, wenn das die Staatsreligion ist, dann habe ich die Deutungshoheit über dieses Christentums und alle anderen, das sind die Falschgläubigen. Hier auch nochmal kurz zur Information. Also Konstantin der Große ist dann auch der Mann, der Konstantinopel errichtet auf Byzantinium. Also diese Stadt hieß ursprünglich Byzantinium. Dann errichtet er sein neues Rom, wie er es nennt, dann nach seinem Tod wird dieses neue Rom, was ursprünglich Byzantinium heißt, wird dann Konstantinopel genannt und das ist heute Istanbul. Wie wurde diese Stadt eigentlich genannt? Naja, das war für die Leute eigentlich bloß diese eine große Stadt. Nach der konstantinischen Wende ist dann auch erstmal Ruhe mit der Christenverfolgung, weil das ist ja jetzt Staatsreligion. Das ist auch so ein bisschen der Startschuss, ein bisschen der Startschuss zu der römisch-katholischen Kirche. Warum ist jetzt nach Konstantin dem Großen erstmal ein bisschen Ruhe in Sachen Christenverfolgung und auch in Judenverfolgung? Naja, das Römische Reich zerfällt halt erstmal in zwei Teile, in Westrom und Ostrom und dann zerfällt Westrom komplett und dann ist Völkerwanderung angesagt, die Goten kommen, die Hunnen kommen und was weiß ich, wer alles kommt. Also so, die Leute sind da erstmal ein bisschen beschäftigt. Der nächste große Schritt in Sachen Antisemitismus kommt dann erst zu der Zeit der Kreuzzüge. Der erste Kreuzzug fängt 1096 an und zu der Zeit haben wir eine komplett andere Situation als jetzt 700 Jahre vorher zur konstantinischen Wende. Also wir haben Ostrom, ganz klar Konstantinopel, die orthodoxe christliche Welt. Dann haben wir das Heilige Römische Reich, deutscher Nation, das ist katholisch. Und dann haben wir jetzt als neuen Player mit dabei die arabisch-muslimische Welt. Und die arabisch-muslimische Welt belagert Konstantinopel. Konstantinopel ruft Rom, also das katholische Rom, um Hilfe an. Und der Papst sagt darauf, okay, ich rufe jetzt alle Christen auf, die Feinde des Christentums zu zerschlagen und zu zerstören. Damit meinte der Papst natürlich die muslimisch-arabische Welt. Aber jetzt ist es das eine, was der Papst sagt und das andere, was die Leute verstehen. Und gerade im Rheinland, hier in Deutschland, kommt es dann zu den allerersten blutigen Pogromen gegenüber Juden, wo tausende Juden von übereifrigen Christen schlicht und ergreifend ermordet werden. Es startet im Rheinland auch ganz klar ein Volkskreuzzug, der nicht aus Rittern oder ausgebildeten Soldaten besteht, sondern aus Bauern. Und die machen sich jetzt auf den Weg nach Palästina bzw. nach Konstantinopel, um da irgendwie den Feinden des Christentums sich entgegenzustellen. Und auf ihrem Weg gehen die permanent immer die Juden an, in jeder Stadt, in der die vorbeikommen. Lynchen die Juden, bis sie schließlich in Ungarn ankommen und Ungarn sagt, so, ihr dreht wieder um, ansonsten habt ihr ein paar Probleme mit uns. Und die Ungarn haben das größere Schwert und die breiteren Schultern, also löst sich da dieser Volkskreuzzug auf. Das ist der Startschuss ganz klar für die weiteren folgenden Judenpogrome, Judenverfolgung und so weiter und so fort, die auch immer wieder aufflammen, sobald es irgendwie größere Probleme gibt, sei es jetzt der Einfall der Mongolen, die von Osten kommen, oder sei es die Schwarze Pest, die dann 100 Jahre nach den Mongolen kommt. Immer wird da in erster Linie zuallererst in die Richtung der Juden geguckt. Hier fängt dann auch die Kindsmordlegende an. Es bilden sich irgendwelche Legenden. Also so, das ist auch sehr interessant. Wenn es nach der christlichen Welt geht, dann klaut der Muslim die Kinder, der Jude tötet die Kinder und der ungläubige Heide, der isst dann die Kinder. Also so, wir sind hier auch schon am Anfang der Verschwörungstheorien rund um die Juden und da entspinnt sich dann auch in dem allgemeinen Bewusstsein so eine ganz klar imaginäre Industrie von irgendwelchen Ungläubigen oder Falschgläubigen, die sich immer alle an den Kindern vergeht. Wie gesagt, der Muslime klaut die Kinder und der gibt die dann wahrscheinlich im Bewusstsein der mittelalterlichen Christen weiter an die Juden, der die dann umbringt, damit der Ungläubige sie dann verspeisen kann. Das alles entspannt sich dann erstmal einigermaßen 1648 mit dem Westfälischen Frieden, mit dem Religionsfrieden. Also in der Zwischenzeit hat sich dann auch das Luthertum, also das Protestantentum gebildet. Es ist jetzt hier auch schon wieder ein neuer Player am Start und in der Zwischenzeit sind sich ganz viele Religionsgruppen irgendwie so an die Gurgel gegangen, sei es jetzt der 80-jährige Krieg, sei es die Hussitenkriege, sei es der 30-jährige Krieg. Also so, da ist dann immer wieder ein Hauen und Stechen am Start, bis man dann 1648 mit dem Westfälischen Frieden sagt, so jeder Fürst entscheidet jetzt bitte für sein eigenes Fürstentum, welche Religion da angenehm ist und welche nicht. Gleichzeitig haben wir 1648 auch schon die neue Welt, die ja 1492 wiederentdeckt wurde von Christopher Columbus. Das heißt, auch die Platzfrage entspannt sich. Das Ganze hat sich dann zu der Zeit 1648 ein bisschen entzogen, sage ich jetzt ganz einfach mal. Denn ab 1607 fängt auch in Nordamerika die Besiedlung an. Dann hier nochmal ganz klar gesagt, also 1648 ist nach einer Reihe von Eskalationen in Europa die apokalyptischen vier Reiter Pest, Hunger, Tod, Krieg, Verderben sind einmal hin und her und wieder zurück und dann nochmal durch Europa gezogen. Es sind ganz sehr viele Leute tot und es wird jetzt jeder Mann gebraucht, um den Laden wieder aufzubauen. Auch die Juden, du kannst jetzt auf niemanden verzichten und am Beispiel der Mark Brandenburg, am Beispiel der Markgrafschaft Brandenburg, kann man hier auch nochmal sagen, es werden die Juden bzw. auch die Protestanten aus anderen Ländern explizit reingeholt, damit die den Laden wieder aufbauen. Denn Juden sind halt auch in erster Linie Kaufleute, die haben halt auch ganz einfach Geld, denn im Gegensatz zu den Christen dürfen die Zinsen erheben, die dürfen da ihre Bankkaufhäuser irgendwie aufbauen, das dürfen die Christen nicht, das beißt sich da irgendwie mit der biblischen Lehre oder mit der katholischen Lehre. Das heißt, jetzt sind die auch gerne gesehen, um den Laden halt, wie gesagt, wieder aufzubauen. Das Ganze kippt dann wieder nach den Napoleonischen Kriegen, also offiziell ab 1815. Der Gottesstaat, also das Heilige Römische Reich, ist abgeschafft. Die göttliche Legitimierung des Adels ist aber nicht abgeschafft. Also hier auch nochmal gerne zur Erinnerung, jeder Adel hat da irgendwie so seine Legitimierung von den Römern, ne, von den Katholiken, egal ob wir jetzt über den protestantischen Adel reden oder meinetwegen von dem katholischen Adel, die alle beziehen sich in irgendeiner Art und Weise auf Jesus Christus. Es gab irgendwie bei meinen Kanälen nochmal die Frage, gibt es denn irgendwie jüdischen Adel? Nein, gibt es nicht, weil die sind halt nicht da irgendwie so mit Jesus Christus verwandelt, beziehungsweise sehen ihn nicht als den einen Messias an. Dann haben wir ganz klar im 19. Jahrhundert, egal ob wir jetzt auf Deutschland gucken, Spanien, Italien, Balkan, Osmanisches Reich, Lateinamerika, wir haben überall die mehr oder weniger harte Auseinandersetzung über die Frage, wer bin ich, wenn ja, wie viele, was für ein Staat bin ich, was für eine Rechtsgrundlage habe ich, auf was für Werte berufe ich mich. Und dabei, da diese Diskussion schlicht und ergreifend auch immer noch religiös, also christlich geführt wird, werden die Juden da auch ganz klar an die Seite gedrängt. Damit rein kracht natürlich auch ein Karl Marx mit seinem Manifest, mit seinem Kapital, der den Kommunismus damit begründet und sich damit bei der Obrigkeit, also bei dem Adel, unbeliebt macht und dann natürlich auch fliehen muss. Und dann haben wir gleichzeitig auch nochmal Leute, die ganz klar übers Ziel hinausschießen, wie meinetwegen ein Wagner, der meiner Meinung nach, seine Frau, die Cosima, da irgendwie beeindrucken möchte, indem er seine antisemitischen Schriften nochmal überarbeitet und dann nochmal härter und stärker und pfeffriger rauswirft. Und dadurch verbreitet sich der Antisemitismus eigentlich, egal ob wir jetzt nach Frankreich gucken, nach England oder meinetwegen nach Deutschland. Und durch dieses Zutun von meinetwegen einem Richard Wagner verhärten sich dann auch ganz einfach bestimmte antisemitische Verschwörungstheorien. Und es ist eigentlich egal, in welches Land du guckst. Also wir haben hier eine französische Karikatur. Da siehst du so wunderbar den deutschen Kaiser. Und neben dem deutschen Kaiser sehen wir natürlich den allseits bekannten Schnurrbart Otto von Bismarck. Und die machen natürlich aus der Sicht der Franzosen, machen die natürlich gemeinsame Sachen mit den Juden. Und das spielt sich dann halt immer weiter hoch. Also so, das ist immer irgendwie so auch ein Subthema, das schwingt in der ganzen Diskussion im 19. Jahrhundert auch mit. Irgendwie so, jeder macht da irgendwie mit diesen Juden gemeinsame Sache. Es ist egal, ob du nach Russland guckst oder halt meinetwegen wie hier nach Frankreich. Das alles befruchtet auch nochmal andere historische Vorgänge, unter anderem die Auswanderungsbewegung aus den deutschen Landen nach Lateinamerika und auch nach Nordamerika. Und ich schließe diesen Beitrag, also das, was dann nach diesen ganzen Verschwörungstheorien, die sich da auch durch das Aufkommen oder populärer und breiter werden der Presse, der Flugblätter, ne, so jeder kann ab dem 19. Jahrhundert eine Zeitung rausbringen, egal ob Richard Wagner oder Otto von Bismarck, das verhärtet sich, ne, das setzt sich dann auch fest in den Köpfen und deswegen wandern bestimmte Leute halt auch aus, unter anderem nach Nordamerika. Es sei hier schlicht und ergreifend gesagt, dass unter anderem die Filmindustrie und auch die Comicindustrie dann ganz klar von jüdischen Einwanderern, auch von deutschen jüdischen Einwanderern gegründet wurde, weil die da einfach ihre Ruhe haben wollten und einfach sich etwas Eigenes aufbauen wollten.